Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres beliebten Podcasts Stories, die besten Geschichten direkt ins Ohr. Es ist der Monat Februar, es ist noch etwas grau draußen, es ist auch noch etwas kalt draußen, manchmal auch nass und stürmisch. Das beste Wetter also, um sich mit ein paar guten Büchern zu Hause einzumummeln und drauf loszulesen. Und deswegen haben Sarah O'Connor und ich, hallo Sarah.
Hallo Frank.
uns ein paar Bücher zurechtgelegt, um Ihnen diese Zeit etwas zu verkürzen. Denken Sie dran, der Februar ist diesen Monat, dieses Jahr einen Tag länger. Wir haben ein Schaltjahr nämlich. Und das ist aber das Einzige, was sich ändert in diesem Jahr, denn auch diesen Podcast beginnen wir mit einem Gedicht, vorgetragen von Sarah O'Connor. Bitteschön.
Vielen Dank. Das Gedicht heißt Drei Dinge zur Erinnerung. Solange man tanzt, darf man die Regeln brechen. Manchmal ist das Brechen der Regeln nur eine Erweiterung der Regeln. Manchmal gibt es gar keine Regeln.
Wohl wahr, würde ich sagen, oder? Von wem ist das Gedicht?
Das ist von Mary Oliver.
Aha.
1935 in den USA geboren und zählt wirklich zu den meistgelesenen zeitgenössischen Dichterinnen.
Oh.
Nicht, dass ich sie gekannt hätte.
Ich kenne sie auch gar nicht, leider, nein.
Aber du hast das bestellt, diese wunderschöne Ausgabe bei Diogenes.
Weil im Spiegel tatsächlich, auf Spiegel Online, war eine ganz euphorische Kritik. Und dann habe ich gedacht, oh, da müsste man vielleicht doch mal eingreifen. Und tatsächlich gab es dann ja auch einige Nachfragen. Aber mir war die auch vorher komplett unbekannt.
Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Ausgabe mit Lesebändchen. Und es lohnt sich wirklich, diese Gedichte zu entdecken. Aber jetzt bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast.
Ja, ich dachte, ich fange mal klassisch an, wie beim Abendbrot mit einem Krimi.
Oh ja.
Und es ist ein Hamburg-Krimi von Hubertus Borg. Der lebt auch hier in Hamburg, ist zwar in Lübecker, geboren dort, ist Kabarettist, Texter, Theater- und Drehbuchautor und der hat auch für GZSZ zum Beispiel geschrieben, auch für Rote Rosen, war selber auch als Teil des Duos Bo Dörrick auf den Bühnen hier in Hamburg, im Schmidt-Theater zum Beispiel auch. Und der hat eine Krimireihe geschrieben und ganz neu ist Die Strafe. Und das ist wirklich ein ganz großartiger Krimi. Lassen Sie sich nicht von diesen Soaps täuschen, für die er die Drehbücher geschrieben hat. Wichtig ist, dass er Drehbücher geschrieben hat. Und das merkt man diesem Buch einfach an. Das ist so filmisch gemacht und so wirklich perfekt getaktet und getimt. Es geht um einen Brandstifter, um einen Menschen, der Leute anzündet. Das klingt jetzt ganz, ganz grausam und man hat am Anfang auch, tappt die Polizei im Dunkeln, weil sie geht von natürlichen Todesfällen aus oder von mir von einem Unfall jeweils aus, weil in Bildstedt geht es los, da kommt eine Frau in einem Müllkeller ums Leben. Als dann aber in der Herbertstraße in einem Bordell ein erfolgreicher Rechtsanwalt während einer Sadomaso-Session verbrennt, da denkt man sich, eventuell ist da doch eine Absicht hinter, ist das doch ein Mordanschlag gewesen. Und so ist es auch, denn wir erfahren allmählich, dass Franka Erdmann und Alpay Ilıglü, das ist das Team vom LKA Hamburg, das diese Spur aufnimmt, dass die einem Täter oder einer Täterin auf der Spur ist, die sich rächen will oder der sich rächen will für ein geschehenes Unrecht, was eventuell mit einem Hamburger Unternehmen zu tun hat. Und ich fand, das ist so super gemacht. Das ist unglaublich spannend und lesenswert. Das hat auch Sabine Rückert gesagt, die Chefin des Zeit-Podcasts Verbrechen. Das ist wirklich wie ein sehr, sehr guter Tatort. So unglaublich stringent erzählt mit wunderbaren Hamburger Wegbeschreibungen und Sehenswürdigkeiten. Also es ist wirklich unglaublich viel Hamburg da drin, aber es ist eben auch nicht nur Lokalkolorit, sondern ein sehr, sehr intelligenter, am Puls der Zeit liegender Kriminalroman, den man wirklich in einem Rutsch verschlingt. Also mir ging es zumindest so. Ich konnte es an einem Sonntag nicht aus der Hand legen. Also eine unbedingte Leseempfehlung für Die Strafe von Hubertus Borg, erschien im Rowohlt Verlag als Taschenbuch.
Und sag mal, Frank, ist es sehr blutig?
Also, nee, tatsächlich nicht. Also es ist natürlich, es wird schon beschrieben, dass dann die Flammen lechzen, sage ich mal so, aber dann ist auch Schluss. Also es ist nicht grausam, dann, okay. Man muss die Bilder entstehen eben einfach im Kopf, ne? Also, dass natürlich jemand verbrennt, das ist, klingt natürlich immer grausam und man kann es sich vorstellen, aber es wird nicht explizit beschrieben. Das finde ich ganz gut. Aber es ist wirklich ein Krimi, in dem es auch zur Sache geht. Es ist nicht so ein cozy Hamburg-Krimi, wo ganz nett und Scherze. Nee, das ist schon wirklich gute Krimikost, muss man sagen.
Ich finde es ja auch einfach so toll, dass man dann wirklich durch die Stadt geht, ne?
Total. Wir sind in Bellevue, wir sind in Winterhude, wir sind in Billstedt, wir sind in Hammerbrook, wir sind beim LKA eben auch. Mhm. Und es ist wirklich sehr, sehr gut, dass es, und man kennt die Schauplätze alle, das finde ich immer sehr, sehr schön.
Total. Und du sagtest ja, dass der Hubertus Borg in Lübeck geboren wurde, ne?
Genau, ja.
Komm, da greife ich mal gleich, mach ich mal gleich weiter.
Als hätten wir es geplant. Das war jetzt tatsächlich ungeplant.
Es war komplett ungeplant, ganz genau. Und zwar mache ich jetzt weiter mit Inga Maria Malkes Unser.
Oh ja.
Das habe ich letztes Jahr auch erst im Dezember gelesen.
Auch im Rowohlt Verlag erschienen, tatsächlich.
Auch im Rowohlt Verlag erschienen, ganz genau. Und Inga Maria Malke kennen wahrscheinlich einige. Sie ist die Trägerin des Deutschen Buchpreises.
Archipel, genau.
Ne?
Ja,
ganz genau. Habe ich auch noch nicht gelesen, aber nach diesem Buch habe ich gedacht, ach, ich glaube, ich mache mich da mal dran.
Und das ist das erste nach dem Buchpreis, glaube ich. Ne?
Ja, das ist das erste nach dem Buchpreis, genau. Und es spielt tatsächlich in Lübeck. Was mir auch sehr gut gefallen hat, weil ich Lübeck, Verzeihung, ziemlich gut kenne.
Schöne
und
Stadt.
Total schöne Stadt. Und das Ganze geht los 1890. Und wir sind ganz, ganz nah, vor allen Dingen bei der Familie Lindhorst. Das ist so eine Senatorenfamilie. Irgendwie ein bisschen recht typisch ein Patriarch, ne, der irgendwie alle Fäden in der Hand hält. Es gibt wirklich 8 Kinder.
Wow.
Und die Frau Senatorin, die eine Krankheit hat, und zwar ist sie bipolar. Mm. Das wird da aber nie so richtig genannt. Wahrscheinlich, also es heißt dann immer, sie hat ihre Launen.
Ah, okay, vielleicht auch der Zeit geschuldet. Richtig. Wahrscheinlich hat man das damals ja noch so gar nicht benannt.
Ganz
auch,
bestimmt,
ne?
Der Zeit geschuldet. Mm. Heute würde man sagen, sie ist bipolar. Mm. Und da haben einfach alle Familienmitglieder immer ordentlich viel mit zu tun, mit diesen Launen, Anführungszeichen. Und wir sind natürlich in Lübeck in dieser Zeit, an was muss man und an wen muss man denken?
An die Buddenbrooks, würde ich sagen.
Ganz genau. Und Inga Maria Malke macht das, finde ich, ganz toll. Sie lässt Thomas Mann vorkommen in ihrem Roman. Und zwar als Tommy, der von allen der Pfau genannt wird.
Oh, ja.
Eine schillernde Figur. Ich finde ihn gar nicht so sympathisch.
Ich glaube, er war es wahrscheinlich auch nicht.
Genau. Und aber das wird wirklich nur so peripher wird er quasi gestreift. Und das finde ich richtig toll an dem Roman, weil es ist ein ganz, ganz eigenständiges Buch. Mhm. Es ist vor allen Dingen kein Abklatsch der Buddenbrooks. Und was die Autorin wirklich macht, sie steigt ziemlich tief ein. Und zwar da, wo Thomas Mann nicht hingegangen ist, nämlich weg von diesen gut situierten bürgerlichen Familien. Es geht so ein bisschen wie bei Downton Abbey, eben auch das, was im Hintergrund passiert. Mhm. Also wir sind ganz dicht dran an den Hausangestellten dieser Lindhorsts zum Beispiel. Vor allen Dingen Ida begleiten wir, wie sie wirklich hart schuften muss in diesem Haushalt. Mit diesen
bei 8 Kindern vor allem auch.
Ganz genau. Und was auch ganz, ganz wichtig ist der Autorin, es geht um Frauen. Was bei Thomas Mann auch ein bisschen kurz kam sicherlich. Und es geht auch um Frauen, die sich dieser Enge bewusst sind, dieses Korsett, in dem sie leben, wo sie nicht frei entscheiden können, was sie eigentlich machen möchten, wen sie lieben möchten. Da ist nochmal ein großes Augenmerk drauf, was ich ganz, ganz toll fand. Also es gibt ein ziemlich großes Personal, nicht nur diese Familie Lindhorst, sondern auch viele, viele drumherum. Es kommt auch ein homosexuelles Paar drin vor. Mhm. Ein Mann, der quasi verheiratet ist mit einer Frau. Und das ist so ein Arrangement, denn er liebt einfach Männer. Mhm. Und das geht in der Zeit natürlich aber auch überhaupt gar nicht klar. Und das nimmt auch absolut kein gutes Ende. Mhm. Und was auch nochmal drin vorkommt, auch eher peripher, aber wir spüren das so als dunklen Sog, Antisemitismus. Mhm. Denn die Lindhorst sind eben auch jüdisch. Mhm. Und das alles verwebt sie wirklich zu so einem wunderbaren Klangteppich. Und was sie auch ganz toll macht, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Also sie schreibt in so einem Duktus, der wirklich an diese Zeit erinnert, aber manchmal bricht sie das komplett durch zum Beispiel Einfällen wie, es kommt eine Drohne vor. durch die Drohne sehen wir quasi herab auf Lübeck, der kleinste Staat Deutschlands genannt wird, was er gar nicht ist, denn Bremen war der kleinste Staat, aber die Lübecker fanden das irgendwie toll, das zu reklamieren. Das finde ich zum Beispiel ganz toll. Also sie bricht manchmal so diese etwas altertümlich anmutende Sprache auf durch so ganz moderne Sachen, was wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Ich finde das echt einen tollen Roman. Ich bin da ziemlich durchgejagt und wollte die Figuren gar nicht so richtig verlassen.
Das klingt ganz wunderbar.
Es ist wirklich wunderbar. Unser Eins heißt es von Inge Maria Mahlke. Toll gemacht.
Ja. Erkennt man da Parallelen zu den Buddenbrooks?
Auf jeden Fall erkennt man die.
Das ist ja auch schön. Eigentlich so eine zeitgenössische jüdische Variante vielleicht so
absolut,
ein bisschen.
Absolut, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und was eben auch toll ist, der Pfau, also Tommy, veröffentlicht auch ein Buch.
Ja.
In diesem Buch. Mhm. Und da sind ganz viele überhaupt nicht mit einverstanden, weil sie sich wirklich sehr wiedererkennen.
Ah, okay, ja,
auch
klar,
Mitglieder der Lindhorst-Familie. Ja. Also wirklich ganz toll
herrlich
gemacht.
Klingt
ja,
das.
Ist wirklich
ganz
toll.
Ganz wunderbar. Schön.
So, was hast du denn noch dabei?
So, ich werde einfach jetzt immer dicker in den Büchern, habe ich geschlagen. Das Dickste bewahre ich mir bis zum Schluss. Aber jetzt habe ich Stephanie Bishop, der Jahrestag, ist im November erschienen bei DTV und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, worum es ging. Also es war nur in der New York Times und im Guardian gab es Lobeshymnen auf dieses Buch. Wunderbar komplex, scharfsinniger Blick auf die menschliche Natur, absolut fesselnd und das hat mich einfach neugierig gemacht. Es geht um J.B. Blackwood, diese Schriftstellerin. Sie ist auf dem Zenit ihrer Karriere angekommen. Sie soll demnächst einen der bedeutendsten Literaturpreise der Welt bekommen. In New York soll der verliehen werden. Und sie ist verheiratet mit einem wesentlich älteren Mann, mit Patrick, der ist ein kultisch verehrter Regisseur, der pikanterweise einst ihr Professor war an der Uni. Und der steckt gerade in so einer Krise und die Ehe ist sowieso gerade so ein bisschen in Schieflage geraten. Da beschließt sie, ihren Mann zu überraschen mit einer Kreuzfahrt anlässlich des Hochzeitstags, des 14. Und er willigt dann auch ein und tatsächlich scheint diese Kreuzfahrt auch dazu zu führen, dass diese Ehe sich wieder beruhigt, die nähern sich auch wieder an und dann kommt eines Tages ein Sturm auf, JB ist in ihrer Kabine, sie hatten gerade Sex, der Mann ist schon gegangen, sie ist nochmal eingedöst und sie geht raus, sucht ihren Mann, entdeckt ihn auch tatsächlich draußen und er geht über Bord bei diesem Sturm und sie ist komplett paralysiert und alles ist ganz furchtbar und sie weiß überhaupt nicht mehr, oh Gott, was ist geschehen? Und sie weiß auch gar nicht mehr, hat er zuletzt noch was zu ihr gesagt oder hat er nichts zu ihr gesagt? Und was war es genau? Also sie ist wirklich schockstarr. Und dann merken wir als Leser, die ganze Geschichte wird aus JBs Perspektive erzählt, dass sich so nach und nach so ganz merkwürdige Dinge einschleichen. Zum Beispiel ist sie unglaublich detailversessen manchmal in Situationen, wo das überhaupt nicht angebracht ist. Und man merkt irgendwann im Laufe dieses Buches, dass es anscheinend eine Masche von ihr ist, sich in solche Details zu stürzen, um das Eigentliche nicht erzählen zu wollen. Und das, finde ich, ist, wir erfahren auch irgendwann, dass JBs Mutter, als sie ein Kind war, verschwunden ist. Dass sie daraufhin zu ihrem Vater überhaupt keinen Kontakt mehr hatte. Warum das so war. Und das ist, fand ich, es wird immer mehr fast wie ein Krimi, obwohl es keiner ist. Und es nimmt einen total in den Bann. Es ist dazu auch ein Buch über eine Frau, die sich zeitlebens wehren musste von diesem übergroßen Männerbild, das ihr Mann irgendwie so und das alle immer gesagt haben, ja eigentlich ist doch sie völlig inspiriert von diesem Mann und dessen Werk. Ihr Werk wäre ja ohne Seins überhaupt nicht möglich und dieses dagegen wehren und dieses nie für voll genommen werden, obwohl sie nun wirklich eine eigenständige Künstlerin ist, die wirklich viel macht, das fand ich auch einen ganz, ganz tollen Aspekt in diesem Buch, der wirklich, das ist ein Roman, finde ich, der mich komplett überrascht hat, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, was da alles zutage kommt in diesem Buch. Und das ist, ich finde es schon ein großes literarisches Werk tatsächlich.
Das hört sich, finde ich, auch an nach so einem Buch der Emanzipation quasi.
Absolut,
ja. Emanzipiert sich, ne?
Ja.
Und sag mal, was passiert denn eigentlich mit dem Mann? Kannst du das verraten?
Der geht über Bord und stirbt tatsächlich.
Ach,
also
wirklich?
Das ist tatsächlich
okay.
So, der stirbt. Ja, der geht über Bord bei diesem Sturm und wird dann auch Tage später angeschwemmt an den Ufern in Asien und der ist tatsächlich tot. Also das ist eben so der Auslöser auch, warum sie, ne, sie wird dann mit allen möglichen, sie wird verhört, natürlich ist es ein Unglücksfall an Bord, ne? Ist es wirklich ein Unglück gewesen, ist es kein Unglück gewesen, ne? Und sie weiß, sie kann sich auch bewusst hat sie so, man denkt, vielleicht hat sie auch bewusst Leerstellen und oder täuscht sie vor oder sie hat sie wirklich. Also vieles bleibt da auch so sehr, sehr lange sehr vage und das finde ich eben toll, weil man so miträtselt. Und man muss eben auch sehr genau lesen, weil es zwischen diesen Details verbirgt sich die Wahrheit und nicht nur ihre Wahrheit, sondern tatsächlich die objektive Wahrheit.
Das finde ich super spannend, weil bei mir geht direkt ein Kopfkino an, muss ich sagen.
Das ging bei mir auch so. Und ich fand, es ist eine faszinierende, sehr, sehr widersprüchliche und wunderbar komplexe Figur. Und die New York Times hat auch gesagt, es ist ein feministischer Kommentar zu Ehebeziehungen und der Natur von Geheimnissen.
Wow, das klingt auch voll nach einem Buch für mich, muss ich sagen.
Ja, habe ich auch, ehrlich gesagt, da musste ich an dich denken bei der Lektüre.
Okay, alles klar, dann wird das mein nächstes, glaube ich. Hört sich wirklich richtig gut an.
Also du hast jetzt noch zwei Sachbücher, die ich finde extrem spannend finde. Und vor allem von dem habe ich heute Morgen im Radio gehört, von Kind im Schatten, weil es nämlich auf der Sachbuchbestenliste im Februar steht.
Oh, ist das toll.
Ja, im Deutschlandfunk war da ein kleiner Bericht darüber.
Ach, wie toll, Mensch, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Hm. Ja, es heißt Kind im Schatten von Andrea Elliott und ich habe das vor einem Jahr im Weihnachtsgeschäft habe ich das im Original gelesen.
Das weiß ich noch genau,
genau.
Invisible Child.
Genau, richtig. Und jetzt ist das auch im Dezember erst auf Deutsch erschienen. Ne? Bei Ullstein ist es rausgekommen und im Untertitel heißt es Armut, Überleben und Hoffnung in New York City. Und das ist tatsächlich ein absolutes Mammutprojekt. Andrea Elliott, diese Autorin und Journalistin, hatte eigentlich vor, die Familie, um die es hauptsächlich in diesem Buch geht, ein Jahr lang zu begleiten. Als so ein journalistisches Projekt und darüber dann ein Artikel quasi zu schreiben in der New York Times. Aber sie konnte und wollte das nicht loslassen und daraus aus diesem einen Jahr sind wirklich 8 Jahre der Begleitung wirklich geworden.
Das ist wie so eine Langzeitreportage,
absolut,
ne?
Das ist wirklich so. Und sie hat, das ist ihr erstes Buch, muss man wissen, und sie hat dafür den Pulitzerpreis bekommen.
Wow.
Ja, finde ich auch. Es ist ein absolutes Wahnsinnswerk, finde ich. Es geht hauptsächlich um eine Familie und innerhalb dieser Familie um ein Kind. Denn es ist ein Kind, als Andrea anfängt mit dieser Reportage, und zwar Dasani. Sie ist 11 und sie lebt mit ihrer Familie in Brooklyn in einer Obdachlosenunterkunft. Und ich glaube, bei der Malke sagte ich auch gerade, dass es 8 Geschwister sind. Das sind es hier auch.
Ach,
also Dasani ist eins von 8 Kindern. Und die leben wirklich unter also fürchterlichen Bedingungen in dieser obdachlosen Unterkunft in einem Zimmer. Und es geht wirklich los, als Dasani aufsteht eines Nachts, weil ihre kleine Schwester, die ein Baby ist, schreit und Dasani kümmert sich. Also wenn das Kind schreit, dann geht Dasani, kommt Dasani hoch und füttert sie. Und dann ist aber irgendwie die Milch aus. Und Dasani muss aus diesem Zimmer erstmal irgendwie zur Tür kommen, über all die Matratzen hinweg, auf denen ihre Familie ja schlafen. Und muss dann quasi durch dieses riesige Haus, wo das Licht oft nicht geht, es flackert nur, ganz nach unten zu dieser Gemeinschaftsküche, um irgendwie an Milch zu kommen. Und das ist immer echt wie so ein Spießrutenlauf für sie, weil da lauert einfach allerlei oder da lauern einfach auch viele andere, hauptsächlich Männer. Also das ist wirklich unfassbar beklemmend, wie das gleich anfängt. Und dieses 11-jährige Mädchen so völlig allein gelassen, das jetzt irgendwie handeln muss, was natürlich eine Aufgabe ist, die kein 11-jähriges Mädchen
übernehmen sollte,
ganz genau. Dasani hat auch Eltern, die sind drogenabhängig und das ist auch ganz widersprüchlich in diesem Buch. Die sind einerseits völlig auf den nächsten Kick quasi fixiert, aber lieben ihre Kinder wirklich gleichzeitig auch über alles. Und das bringt einen selbst, finde ich, auch immer in so eine Ambivalenz. Einerseits möchte man sie irgendwie schütteln und sagen, ihr habt 8 Kinder, bitte kommt eurer Verantwortung nach. Und gleichzeitig sind die so liebevoll und man weiß einfach, dass es natürlich auch einen Grund hat, warum sie da sind, wo sie sind. Und Andrea Elliott muss das Vertrauen natürlich erstmal gewinnen dieser Familie. Und das ist ein Prozess. Darüber schreibt sie aber erst im Nachwort. Also wir steigen gleich wirklich ein mit Dasani, die übrigens nach einer Wassermarke benannt wurde. Also ihre Mutter hat Dasani Bottled Water gekauft.
Ah, okay.
Fand einfach, das hört
das
sich so schön Namen
an. So schön. Ah.
Und ihre Mutter heißt Chanel, weil ihre Mutter Chanel so toll fand. Also genau. Und wir begleiten diese Familie jetzt durch alle möglichen Höhen und Tiefen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Tiefen, immer auch wieder Hoffnungsschimmer. Und vor allen Dingen beschreibt Andrea Elliott wirklich dieses System in New York, also dieses wirklich überhaupt nicht funktionierende soziale System, was einfach Menschen, anstatt ihnen wirklich zu helfen und zu unterstützen, viel öfter marginalisiert und
noch mehr ins Abseits drängt wahrscheinlich.
Absolut,
ne?
Ja. Das ist wirklich irgendwie unfassbar, darüber zu lesen. Man kann das nicht, man kann es tatsächlich auch nicht wirklich auf deutsche Verhältnisse übertragen. Das ist ganz anders. Aber es ist wirklich wahnsinnig spannend, da mal einzusteigen. Und was sie auch ganz toll macht, sie zoomt auch immer wieder weg von der Familie und guckt sich quasi an, woher kommen eigentlich die Vorfahren von Dasani? Die sind natürlich als Sklaven auf den Kontinent gebracht worden. Und wie das alles zusammenhängt, wie schwarze Menschen immer noch Menschen zweiter Klasse sind, auch wenn da vielleicht oft nicht mehr hingeguckt wird oder das heißt, nein, es hat sich alles längst geändert, nein, es hat sich überhaupt nicht geändert. Nee. Und diese Auswüchse spüren dann eben Kinder wie Dasani. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele, die gerade aus schwarzen Familien, die wirklich unter der Armutsgrenze leben müssen. Es ist ein Wahnsinnswerk und wir begleiten sie wirklich, bis Dasani eine junge Erwachsene ist.
Oh, das klingt Wahnsinn.
Ist es wirklich
Es ist wahrscheinlich, ich stelle mir das gerade vor, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Entwicklungsroman und gleichzeitig Sozialstudie.
Absolut.
Irgendwie, ne?
Also es ist wirklich eine Sozialstudie. Mhm. Und sie macht das ganz toll, weil sie wirklich auch so eine Objektivität quasi behält. Mhm. Und im Nachwort schreibt sie dann, wie schwierig das natürlich oft für sie war. Weil sie war natürlich in dem Moment oft die Frau mit einem ganz anderen sozialen Background.
Klar, und die wahrscheinlich auch es schwer hatte, überhaupt neutral zu bleiben.
Absolut.
Ich kann mir vorstellen, dass man auch wahrscheinlich irgendwann helfend eingreifen möchte.
Absolut.
Ne?
Und sie hat sich wirklich sehr, sehr angefreundet auch mit der Familie und ist auch eine große Stütze auch geworden für alle eigentlich. Also es ist wirklich herzzerreißend und gleichzeitig einfach wunderbar. Und ich finde, dass dieses Buch ausgezeichnet wurde mit dem doch ja sehr prestigelastigen Pulitzerpreis, ist einfach nur absolut zu Recht geschehen.
Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall.
Man kann wirklich nur eine große Leserschaft wünschen.
Und wie gesagt, jetzt vom Deutschlandfunk und von der Zeit auf der Februar-Sachbuch-Bestenliste. Offensichtlich sehr verdient. Ja, ich habe heute Morgen, das ist ganz lustig, als ich auf der hergefahren bin und ich höre ja immer nur Deutschlandfunk Kultur, dann war das gerade. Und dann habe ich gedacht, ach wie schön. Und dann kam irgendwie dann dieses Buch und habe ich gesagt, ach Mensch, Sarah findet das doch so großartig.
Ja.
Das fand ich dann irgendwie nochmal so bestätigend auch. Es klang wirklich ganz toll. Wir bleiben in Amerika und mit einem sehr, sehr fast 800 Seiten starken Buch. Nathan Hill, Wellness heißt es, erschienen im Piper Verlag und vor Jahren hat er mit seinem Debüt Geister mich schon sehr, sehr begeistern können tatsächlich. Und hier sind wir in Chicago. Und wir sind in Chicago des Jahres 1993, als es losgeht. Und hier werden Jack und Elizabeth ein Paar. Und sie werden ein Paar, obwohl alles gegen sie spricht. Sie kommen aus vollkommen unterschiedlichen Verhältnissen. Jack ist ein junger Fotograf mit bäuerlichen Wurzeln und Elizabeth ist eine Psychologiestudentin aus sehr, sehr gutem, reichen Hause. Sie heiraten, erleben in der vibrierenden Kunstszene Chicagos aufregende erste Jahre und dann springen wir 20 Jahre weiter und da ist die Ehe, ich sag mal, nicht auf Grund gelaufen, aber es zeigen sich einfach die ersten Abnutzungserscheinungen. Sie haben einen Sohn zusammen und man merkt einfach, da sind so bestimmte Dinge, die nicht mehr so sind. Ne? Man kennt das ja vielleicht selber auch, die Eigenschaften an einem Partner, die man erst sehr, sehr charmant findet, beginnen einen später immer mehr zu nerven und zu stören. So ist es auch bei diesen beiden und es beginnt eigentlich, als sie eine neue Wohnung beziehen wollen, beziehungsweise die kaufen wollen und Elizabeth dann irgendwann verkündet, dass sie doch getrennte Schlafzimmer schön findet und Jack aus allen Wolken fällt und das ist so eine Initialzündung, diese ganze Beziehung nochmal zu überdenken, aber es geht eben nicht nur um diese Ehe in diesem Buch, wir gehen eben auch zurück in die Kindheit von diesen beiden. Und es ist wirklich so ein total perfekt konstruierter Gesellschaftsroman, der also so mitreißend geschrieben ist, also das, ich finde es Wahnsinn. Es geht so viel um heutige Themen auch, es geht irgendwie auch ist um eine Zeit eben noch vor Trump, also wir sind 93 bis 2010 bei diesen, es geht aber auch darum, wie konnte es zu diesem Punkt in der amerikanischen Geschichte kommen und das ist eben sehr privat und gleichzeitig auch sehr universell gemacht und es hat wirklich eine Wucht, es hat ganz, ganz viel Witz eben auch, weil es gibt da Aspekte in diesem Buch, Die sind wirklich auch extrem witzig, sehr satirisch auch zum Teil beobachtet. Und mich hat das echt total mitgerissen. Also ich habe es letztes Jahr schon auf der Buchmesse in die Hand gedrückt bekommen, habe es dann auch gelesen und war wirklich hin und weg. Es ist Anfang Januar erschienen und ich finde tatsächlich, es ist eins der großen Bücher. Also ich kann auch hier nochmal zitieren, dass John Irving sagt, es ist der beste neue literarische Autor in Amerika. Britt Bennett findet das eine wahnsinnig mitreißende, bewegende Erkundung der modernen Ehe. Und Richard Russo hat gesagt, es ist kühn, unerhört fesselnd, von messerscharfem Verstand und doch herzzerreißend. Es ist wirklich ein fulminanter Roman. Und wenn Sie so die amerikanischen, wenn Sie Russo mögen und Irving mögen oder auch Jonathan Franzen mögen, Siri Hustvedt, da sind Sie mit diesem Buch perfekt bedient.
Wow. Und es trägt wirklich auch über diese
vielen Seiten. Absolut, über diese vielen Seiten. Es ist dadurch, dass es ja immer wieder in der Zeit auch springt und wir immer mehr auch erfahren, wer sind Jack und Elizabeth eigentlich? Mhm. Wieso sind sie in Chicago da gelandet am Anfang, wo sie sich dann kennengelernt haben? Ja. Überhaupt ist auch das Kennenlernen der beiden so wunderbar beschrieben. Sie sind nämlich Nachbarn, sie wohnen sich gegenüber und beobachten sich immer so gegenseitig. Also es ist wirklich voller wunderbarer Details und wie gesagt, je mehr sich die Geschichte zurück entblättert, umso mehr wird uns klar, warum die beiden so sind, wie sie auch sind. Also es ist wirklich ein ganz großer Roman. Also das ist wirklich, glaube ich, auch ein Roman, der bleiben wird. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher.
Könnte direkt so ein Klassiker, so ein moderner Klassiker werden.
Es könnte
ein
moderner Klassiker werden, ja. Toll. Ich denke auch. Und wer Geister kennt, der sollte sich auf jeden Fall dieses Buch auch vornehmen, weil er ist genauso gut wie Geister.
Wow. Toll.
Ja.
Ich bin richtig angefixt.
Sehr schön. Aber du hast jetzt was, was ich irgendwie auch extrem spannend finde. Eine Biografie über eine Frau, von der ich tatsächlich immer was lesen möchte, aber noch nie gelesen habe.
Da geht es dir so wie mir, Frank. Ich habe jetzt mit der Biografie über sie angefangen, habe mir aber die eine Short-Story-Sammlung bestellt. Wir sprechen über Catherine Mansfield. Und zwar hat die tolle Michaela Kahl eine Biografie geschrieben über sie. Und die hat ja immer diese tollen Titel, ne?
Großartige Titel. Noch ein Drink und ich liege unterm Gastgeber war der Titel über die Biografie von Dorothy Parker, Parker zum Beispiel.
Großartig. Ja. Und diese heißt, ich brauche einen Liebhaber, der mich am Denken hindert.
Oh.
Was ich auch einmal ein herrliches Zitat finde.
Allerdings, ja.
Das passt auch ganz
Zerstreuung
wunderbar.
Zerstreuung pur.
Total, zu Catherine Mansfield. Es ist auch ein recht dickes Buch.
Ja.
Also auch so 500 Seiten. Ja. Und ich kann Ihnen versprechen, jede Seite lohnt sich. Also es ist eine mitreißende Biografie. Catherine Mansfield ist ja in Neuseeland geboren, in Wellington. Und 1888. Und hat da in so einem kleinen Ort gewohnt in der Nähe und auch eine sehr kinderreiche Familie. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister. Sechs, glaube ich, fünf oder sechs. Und ist da so ziemlich ländlich aufgewachsen und ist dann aber, wollte nur unbedingt weg, weil Neuseeland war für sie, das war ja eine britische Kolonie. Ne? Da wusste ich zum Beispiel auch gar nichts drüber. Und sie wusste einfach, die Musik spielt sich natürlich in London ab. Also wer etwas auf sich hält und etwas aus sich machen möchte, muss natürlich.
Ja, man war da schon wahrscheinlich so ein bisschen wie am Ende der Welt. So ein
Richtig,
Ticken,
das
ne?
war genau so. Und genau so wurden die aber im Prinzip auch wahrgenommen. Also die
wie so Hinterwäldler total, wahrscheinlich. Ne?
Ja. Total. Und dann geht sie auch nach London. Ihr Vater möchte sie überhaupt nicht weglassen. Und das ist echt ein Kampf. Aber sie ist ein unglaublich willensstarkes Mädchen, was wirklich so unglaublich fixiert ist. Und wenn sie sich eine Sache in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie sie auch durch. Und da kann auch ihr Vater nichts gegen machen. und das ist ja immer eine wahnsinnsaufwendige Reise, ne? Mit dem Schiff.
Oh Gott, Wahnsinn.
Unglaublich.
Ja.
Wochenlang
ewig unterwegs, ja.
Dauert das. Genau. Und dann kommt sie nach England und ist völlig, völlig von der Rolle und lebt sich da sehr schnell ein und ist auch schnell in diesen, in diesen Literatur- und Künstlerkreisen quasi. Sie hat schon als Kind angefangen zu schreiben, hauptsächlich Short Stories. Und ziemlich schnell hat sie auch einen recht guten Ruf innerhalb der Literaturlandschaft in London. Genau, und das alles ist immer gespickt mit wahnsinnig vielen Namen, die wir alle natürlich kennen aus der Literaturgeschichte. Also man braucht allein irgendwie länger, um dieses Buch zu lesen, weil man ständig andere AutorInnen nachguckt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Man kommt von Holzgen auf Stötzen, weil man denkt, ach ja, stimmt, die ist ja auch, wer war das nochmal? Und,
genau.
Und dann liest man was an und denkt man sich, ach, so interessant, über die möchte ich auch mehr wissen. Ne?
Genau, so ist es. Also das ist so befruchtend. Mhm. Und 1917 wird leider Tuberkulose diagnostiziert bei Catherine. Also ihre Gesundheit ist sehr angeschlagen und diese Diagnose zieht sie ziemlich runter und sie leidet wirklich immer an so Schüben. Auch ganz heftiges Rheuma hat sie und muss dann ständig auch weg aus London, weil die, oder aus England, weil die Luft einfach nicht gut genug ist für sie. Dann geht sie in die Schweiz. Einmal geht sie auch mit ihrer Mutter in die Berge, und zwar um eine Kneippkur zu machen. Und dann erfahren wir auch was über die Anfänge von Kneipp, was ich auch wahnsinnig interessant fand. Also sie hat immer viel zu kämpfen mit ihrer Gesundheit. Sie verliert ein Kind. Sie heiratet zweimal. Sie hat ein wahnsinnig turbulentes Leben. Und sie bleibt tatsächlich immer so ein bisschen die Außenseiterin, auch in den englischen Literaturkreisen. Natürlich kommen wir zur Bloomsbury Group, Virginia Woolf und Clive Bell und wie sie alle heißen. Und die sehen sie immer so ein bisschen als, ja, als so eine Außenseiterin aus der Kolonie Neuseeland.
Ja.
Ne? Also das ist wirklich so. Also dieses koloniale Erbe, das trägt sie wirklich so mit sich rum und ist so nie so ganz wirklich mit drin, obwohl sie auch immer wieder sehr geschätzt wird, gerade für ihre Arbeit. Und die ist wirklich eine sehr, sehr eigenwillige Autorin. Und die Michaela Kahle hat jetzt nicht nur ihr Leben eingefangen, sondern hat auch eine Literatur- und Kulturgeschichte geschrieben und auch eine Kolonialgeschichte Englands. Wahnsinnig interessant, wirklich alles, finde ich.
Und ich meine, heute gilt ja Catherine Mansfield so als die Meisterin der Kurzgeschichte. Absolut. Kommt sie da auch irgendwann zu, wie das dann irgendwann, wie sie quasi aus diesem Außenseiterstatus, wie sie jetzt zu diesem Status gekommen ist?
Tatsächlich verliert sie den nie ganz, diesen Außenseiterstatus, und das passiert erst später, wirklich.
Ah, okay.
Also eigentlich.
Also nach ihrem Tode.
Ganz genau, nach ihrem Tode. Sie ist ja eine der bedeutendsten Vertreterinnen der modernen angelsächsischen Literatur. Sie wird auch bezeichnet als Wegbereiterin der modernen englischen Short Story. Mhm. Immer sehr, sehr literarisch beeinflusst von Tschechow, den sie wirklich sehr, sehr verehrt hat. Und die H. Lawrence, der kommt zum Beispiel auch viel drin vor. Die haben irgendwie so eine Hassliebe miteinander. Mhm. Da gibt es auch Briefe, die hin und her geschrieben werden. Also wirklich herrlich. Und ihre Short Stories zeichnen auch so eine dichte, anspielungsreiche und symbolreiche Erzählweise. Und sie gibt quasi völlig so diesen linearen Plot auf. Und es geht immer viel mehr so um das Innenleben ihrer Figur.
Ah, okay.
Und dafür ist sie ganz, ganz bekannt geworden. Mhm. Sie hat 73 Erzählungen,
Wahnsinn.
Meist kurze Erzählungen wirklich veröffentlicht. Und zahlreiche Briefe und Notizen. Und im Prinzip lässt Michaela Kahle Catherine selber sprechen. Und das finde ich ganz, ganz toll an diesem Buch. Und sie bezieht quasi auch noch andere Biografien über die Autorin ein. Und erzählt jetzt quasi wie überholt einige Ansichten, die man eben hatte, über die Autoren mittlerweile sind.
Ah, das ist ja auch spannend.
Total spannend. Sie nimmt sich wirklich völlig zurück, die Autorin, und lässt wirklich Catherine und ihr Umfeld sprechen. Wir wissen
quasi nochmal eine Quellenarbeit an den Quellen sozusagen.
Absolut, ganz
genau.
Mhm. Und wir wissen ja, sie ist 1923 schon gestorben mit nur 34 Jahren hat so ein
Oeuvre hinterlassen.
Hat so, ganz genau, also wirklich, ich bin hin und weg und völlig fasziniert und empfehle wirklich jedem und jeder Michaela Kahles Biografie über Catherine Mansfield. Man lernt wirklich wahnsinnig viel und möchte natürlich spätestens dann wirklich auch mal Short Stories lesen von ihr.
Also ich würde sagen, wir schließen jetzt, weil wir ganz schnell Catherine Mansfield lesen müssen. Bleibt uns leider nichts anderes übrig, und wir würden uns dann wiederhören am 3. März. Und ich sage Sarah, vielen, vielen Dank für diese sehr anregenden Buchtipps. Und
sehr gerne. Ich danke dir, Frank.
Auch danke sehr gerne. Und wir sagen auf bald. Auf Wiedersehen.
Wir
tschüss.
Gehen lesen.
Wir gehen lesen. Sie hoffentlich auch. Tschüss.
Tschüss.